¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Buenos días allerseits zum 143. Onda-Info. Heute berichten wir euch davon, wie in Costa Rica die Bevölkerung gegen die bevorstehende Ratifizierung des Freihandelsabkommens CAFTA mobilisiert. Weiterhin gibt es einen Beitrag zur Hausbesetzerbewegung in Rio de Janeiro und ein Interview mit dem argentinischen Menschenrechtler Gustavo Palmieri über den Fall des verschwundenen Julio López, einem Hauptbelastungszeugen in einem Prozess über Verbrechen aus der Zeit der argentinischen Militärdiktatur. In eigener Sache laden wir euch zudem herzlich ein. Am 4. November steigt im Fort Wien in der Skalitzer Straße 41 in Berlin-Kreuzberg eine Soli-Party für den Nachrichtenpool Lateinamerika. Los geht das Ganze ab 21 Uhr. Wir freuen uns, euch dort zu sehen. Und jetzt zu den Meldungen.
Kolumbien. Nachdem bei der Explosion einer Autobombe vor der Militärhochschule von Bogotá am vergangenen Donnerstag 23 Menschen verletzt worden waren, scheint der stockende Friedensprozess in Kolumbien mal wieder vor dem Auszustehen. Für den kolumbianischen Präsidenten Uribe war klar, dass die Guerilla-Organisation FARC hinter dem Anschlag stecke. Er bezeichnete die Rebellen als Hampelmänner und Banditen und forderte die internationale Gemeinschaft dazu auf, militärische Unterstützung bei seinem frontalen Kampf gegen alle Terroristen zu leisten. Es gibt aber auch Zweifel daran, wer denn nun die Autobombe gezündet hat. Die FARC hatte in den letzten Monaten massiv auf einen Gefangenenaustausch als Voraussetzung für künftige Friedensgespräche gedrängt. Da in letzter Zeit von Seiten der Regierung eine Bereitschaft zu Verhandlungen signalisiert worden war, erscheint es unwahrscheinlich, dass die FARC gerade in diesem Moment eine Autobombe zündet. Zumal bekannt geworden war, dass seit Juli Angehörige der Streitkräfte in mehrere Bombenanschläge in Bogotá verwickelt waren. Beobachter wie das FARC-nahe Internetportal Ancol vermuten die USA sowohl hinter dem Bombenanschlag als auch hinter dem erneuten Konfrontationskurs des Präsidenten.
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen besteht aus 15 Mitgliedern. 5 davon, Frankreich, Großbritannien, die USA, China und Russland, haben einen ständigen Sitz mit Vetorecht. Die anderen 10 Mitglieder werden für jeweils 2 Jahre von der Vollversammlung der Vereinten Nationen mit 2/3-Mehrheit gewählt. Derzeit bewirbt sich Venezuela um die Nachfolge Argentiniens um einen der beiden lateinamerikanischen Sitze. Venezuela ist den USA jedoch ein Dorn im Auge, drückt es doch unverhohlen seine Kritik an den Hegemonialbestrebungen der nördlichen Supermacht aus. In Lateinamerika erntet Venezuelas Präsident Hugo Chavez dagegen nicht nur in der Bevölkerung Sympathien, wenn er US-Präsident Bush mit dem Teufel vergleicht. Auch fordert die venezolanische Regierung eine Demokratisierung der UNO, also mehr Befugnisse für die Vollversammlung, weniger für den handverlesenen Sicherheitsrat. Um zu verhindern, dass Venezuela den Sitz im UN-Sicherheitsrat bekommt, wurde Guatemala als Gegenkandidat ins Spiel gebracht. Die guatemaltekische Regierung ist für ihre Vasallentreue zu den USA bekannt. Nicht weniger als 35 Abstimmungen gab es bis jetzt. Bei keiner erreichte einer der beiden Kandidaten die notwendige 2/3-Mehrheit. Allgemein wird davon ausgegangen, dass am Ende ein Kompromisskandidat das Rennen machen wird. Uruguay, Chile und Panama stehen bereit. Venezuelas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Francisco Arias Cárdenas, will aber weiter auf der Kandidatur beharren.
Der Präsident hat hier gesagt, dass sich die UNO verändern muss. Durch unsere Delegation und unsere Kandidatur, die von mehr als einem Drittel der UN-Mitglieder gestützt wird, sendet er diese Botschaft der Würde. Sicher sind wir an einer Lösung interessiert, nicht aber an einer Lösung, die sich von vornherein gegen einen Einzelnen richtet.
Für die USA wären auch ein Kompromisskandidat ein Sieg, würde damit doch bestätigt, dass sie in der Lage sind, mit gezielter Einflussnahme Entscheidungen der UNO-Vollversammlung zu bestimmen. Darum geht es auch Hugo Chavez, nicht um einen Stellvertreterkrieg mit den USA.
Was derzeit bei den Vereinten Nationen passiert, ist weit mehr als die Wahl eines lateinamerikanischen Landes in den UN-Sicherheitsrat. Was auf dem Spiel steht, ist die Würde der Welt. Die Drohungen sind simpel. Wenn du für Venezuela stimmst, fliegst du von der Schuldenerlassliste.
Auch Venezuelas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Francisco Arias Cárdenas, sieht die demokratischen Strukturen der UNO durch die massive Einflussnahme gefährdet. Insbesondere, wenn eine weitere Demokratisierung der UN-Strukturen erreicht werden soll.
Da ist ein Land, das mit sehr viel Kraft versucht zu bestimmen, das ist unser Kandidat und das nicht. Und das können wir nicht zulassen, weil wenn wir es zulassen, geben wir ihnen eine exzessive Macht. Aber darüber hinaus verspielen wir die demokratischen Möglichkeiten und die Möglichkeiten, dass eine Reform der UNO vorankommt.
Oaxaca. Im Konflikt zwischen streikenden Lehrern und der Landesregierung im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca ist keine Entspannung in Sicht. Zwar hatte sich der Verhandlungsführer der rebellischen Sektion 22 der Lehrergewerkschaft SNTE, Enrique Rueda, mit dem Bundesinnenministerium auf einen Kompromiss geeinigt, doch am vergangenen Sonntag beschloss eine Versammlung der Pädagogen, ihren seit 5 Monaten andauernden Streik vorerst nicht aufzuheben. Im Lauf der Woche soll nun eine Befragung der Gewerkschaftsbasis für Klarheit sorgen. Die Regierung hatte höhere Löhne und bessere Lehrbedingungen angeboten, allerdings fordern die Streikenden zudem die Absetzung des Gouverneurs des Bundesstaates Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. Die streikenden Lehrkräfte und ihre Unterstützer kontrollieren seit Mitte Juni de facto die südmexikanische Touristenstadt. Ursprünglich waren die rund 70.000 Pädagoginnen und Pädagogen im Mai in den Streik getreten, um höhere Löhne und bessere Lehrbedingungen durchzusetzen. Doch nachdem Gouverneur Ruiz am 14. Juni mit einem brutalen Polizeieinsatz gegen die Streikenden vorging, schlossen sich zahlreiche Gruppen den Protesten an. Indigenas, Studenten, Linke. Organisiert in der Versammlung der Bevölkerung Oaxacas, APPO, besetzten sie Radiostationen, errichteten Barrikaden und blockierten Regierungsgebäude. Ihre Forderung? Weg mit Ulises Ruiz Ortiz. Der Politiker der Partei der Institutionellen Revolution PRI gilt vielen als Inbegriff der Korruption und des repressiven Vorgehens. Die Aktivisten machen den Gouverneur zudem für die bewaffneten Angriffe verantwortlich, durch die bereits 9 Menschen starben. Zuletzt traf es am 18. Oktober den indigenen Lehrer Panfilo Hernandez. Er wurde von Unbekannten aus einem Auto heraus erschossen. Am 19. Oktober hatte der mexikanische Senat gegen die Absetzung des Landeschefs gestimmt, bestätigte aber, dass Ruiz nicht über die notwendigen Bedingungen verfügt, um die Normalität wiederherzustellen. Doch auch die Lehrer stehen zunehmend unter Druck. Schließlich müssen rund 1,3 Millionen Kinder seit 5 Monaten auf ihren Unterricht verzichten. Nicht zuletzt deshalb einigte sich der Verhandlungsführer der Lehrer mit der Bundesregierung auf den Kompromiss. Die weitere Entwicklung bleibt offen. Innerhalb der Bewegung könnten die Vorkommnisse der letzten Tage eine Spaltung in moderate und radikale Kräfte beschleunigen. Auch die Barrikaden in Oaxaca werden vorerst nicht abgebaut, denn ein gewaltsamer Einsatz der Sicherheitskräfte bleibt weiterhin nicht ausgeschlossen.
Mein Name ist José Montoya Díaz. Ich bin Kleinunternehmer in San Antonio Escazú. Dem Bildungsminister möchte ich sagen, dass ich nicht irgendein Blödmann bin, der hierher kommt, weil er reingelegt wurde.
Ich heiße Alicia Vargas und arbeite an der Universität von Costa Rica. Ich demonstriere, weil die Zukunft Costa Ricas auf dem Spiel steht. Wir geben unser solidarisches Entwicklungsmodell zugunsten eines Neoliberalen auf. Und das hat sich bereits in vielen Ländern als kontraproduktiv erwiesen.
Die Wut war groß bei vielen, die in dieser Woche in ganz Costa Rica friedlich gegen das CAFTA-Freihandelsabkommen mit den USA protestierten. Sie fühlen sich nicht ernst genommen von Regierungsvertretern, die behaupten, die Mehrheit der Demonstranten kenne sich gar nicht aus mit der Materie. CAFTA ist nach dem gleichen Modell gestrickt wie das NAFTA-Abkommen, das 1994 zwischen den USA und Mexiko in Kraft getreten ist. Es sieht vor, dass alle Handelsschranken für Importe und Investitionen aus den USA abgebaut werden müssen. In Mexiko ist die Wirkung verheerend für Landwirte sowie kleine und mittlere Unternehmen, die nicht mehr mit den subventionierten US-Produkten konkurrieren können. Ein Indiz ist die nationale Maisproduktion, die in Mexiko seit 1995 kontinuierlich zurückgeht. Es geht jedoch nicht nur um Handelsschranken. Investoren aus den USA und von anderswo drängen auf die Märkte für Telekommunikation, Elektrizität und Sozialversicherung in Costa Rica. Die entsprechenden Unternehmen befinden sich hier noch zu 100% in öffentlicher Hand und bilden die Grundlage für das Modell Costa Rica, eine Spielart des sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaates. Die Beweggründe der CAFTA-Gegner sind indes so vielschichtig wie die Bewegung selbst. Neben Studierenden, Lehrern, Gewerkschaftern, Frauengruppen, Kleinunternehmen, Landwirten und vielen anderen opponieren auch die Umweltschützer. Isaac Rojas von den Amigos de la Tierra Costa Rica erklärt seine Gründe.
Mit CAFTA wird sogar die Justiz privatisiert, zugunsten der multinationalen Konzerne und gegen die Umweltpolitik. Damit werden viele Errungenschaften der ökologischen Bewegung in Frage gestellt, zum Beispiel das Moratorium der Ölförderung, Erfolge gegen genveränderte Produkte, gegen Patente und gegen Goldminen. Es besteht die Gefahr, dass all diese umweltschädlichen Aktivitäten von CAFTA geschützt werden.
Präsident Oscar Arias von der rechtssozialdemokratischen PLN will das Abkommen noch vor Jahresende vom Parlament ratifizieren lassen. Seine Argumente dafür sind tausende Industriearbeitsplätze, die entstehen sollen, und wirtschaftliche Entwicklungschancen für das Land. Zu seinen parlamentarischen Gegnern gehört Oscar Lopez von der Partei Barrierefreiheit ohne Ausschluss, die sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzt. Der blinde Abgeordnete sprach zu den rund 20.000 Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude.
Sie dachten, ich komme hierher, um über Blindenstöcke und Rollstühle zu reden. Aber jetzt verfluchen sie die Stunde, in der ich zum Abgeordneten gewählt wurde. Hoffentlich versteht der Präsident, dass die Stimme des Volkes die Stimme Gottes ist und dass dieses Volk ihm sagte, sie haben Unrecht. Es ist nicht das Volk, das Unrecht hat. Und dieser Kampf beginnt erst. Das heute ist nur eine Übung.
In allen Provinzen Costa Ricas folgten tausende Menschen dem Demoaufruf des Bündnisses gegen CAFTA. Entgegen den Befürchtungen vieler blieb es aber allerorten friedlich. Die Regierung Arias hielt ihr Versprechen, die Proteste zu tolerieren und keine bewaffneten Polizeieinheiten einzusetzen. Aus der Hafenstadt Puerto Limón und vier anderen Provinzorten berichteten CAFTA-Gegner indes, dass Aufstandsbekämpfungseinheiten der Polizei aufmarschiert seien. Am Montag meldete sich der Präsident auch mit einer Fernsehansprache zu Wort und appellierte an die Demonstranten, friedlich zu bleiben. Er kritisierte gleichzeitig die Gewerkschaftsführer dafür, die Bewegung für ihre Ziele einzuspannen. César López von der Bewegung der Künstler gegen CAFTA weist diese Kritik zurück. Er fühle sich nicht vereinnahmt und der breite Charakter der Bewegung sei offensichtlich.
Es gibt viele Gründe, gegen CAFTA zu sein, mehr als 100. In allen Bereichen wird neoliberale Politik vorangetrieben. Ich beziehe mich auf den Artikel 9.14. Dieser besagt, dass ein Land nur dann Gesetze zum Schutz von Mensch, Tier und Pflanzen verabschieden darf, wenn dies nicht den Handel beeinträchtigt. Das bedeutet, Handel wird über das Leben gestellt.
Gegner hoffen darauf, den Erfolg der Antiprivatisierungskampagne von vor 6 Jahren wiederholen zu können. Damals stoppten sie auf außerparlamentarischem Weg ein bereits beschlossenes Gesetz zur Privatisierung von Telekom und Energiewirtschaft.
Ohne Essen, ohne Wohnung, Haus besetzen ist die Lösung, skandieren die Demonstranten.
A nossa revolução é isso aí, é mostrar que todos esses prédios que estão abandonados, que só quando nós entramos.
Der Lautsprecherwagen richtet sich an die Passanten. Bei unserer Revolution geht es ums Besetzen leerstehender Häuser, aber immer wenn wir reingehen, da tauchen plötzlich Eigentümer auf. In Wirklichkeit sind wir die Eigentümer. Nicht nur dieses Haus, auch die anderen Gebäude werden wir besetzen. Egal was passiert. Wir werden uns nicht kleinkriegen lassen.
Die Stimmung unter den gut 200 Unterstützern der jüngsten Hausbesetzung in Rio de Janeiro ist kämpferisch. Sie stehen vor dem vierstöckigen Fabrikgebäude, das nahe dem Stadtzentrum an einer breiten Ausfallstraße liegt. Auf Transparenten wird bezahlbarer Wohnraum gefordert und die Regierung von Präsident Lula wegen nicht erfüllter Versprechen in der Sozialpolitik angeprangert. Seit Anfang Oktober harren über 100 Familien in dem Gebäude aus. Es gibt weder Wasser, Strom noch sanitäre Einrichtungen, denn das Gebäude, das der staatlichen Hafengesellschaft gehört, wird seit über 10 Jahren nicht mehr genutzt. Aber im Vergleich zu anderen Besetzungen, die bereits nach wenigen Stunden geräumt wurden, ist es ein großer Erfolg für die Besetzerinnen, die sich Quilombo das Guerreiros nennen. Clarissa, eine der Unterstützerinnen, erinnert sich.
Das Quilombo des Guerreros ist nicht erst hier entstanden. Zuvor gab es bereits mindestens 2 andere Besetzungen, vor einigen Monaten im Stadtteil Rio Comprido und die andere mitten im Stadtzentrum bei Chinelandia. Diese Besetzungen wurden schon ganz schnell, die eine nach 8, die andere nach 15 Stunden geräumt. Das Schwierige war, dass es Häuser in Privatbesitz waren. Nicht, dass es diesmal einfacher wäre, aber bei Privateigentümern ist es immer schwieriger. Sie bekommen ganz schnell einen Räumungstitel.
Quilombos werden die Dörfer genannt, in denen sich früher entflohene Sklaven zusammengetan haben. Und Guerreros sind Kriegerinnen. Nina, eine der Besetzerinnen, erklärt den Namen, den sich das Besetzerkollektiv gegeben hat.
Wir sind das Quilombo des Guerreros, weil wir am Kämpfen sind und weil hier ein Quilombo entsteht. Und weil es hier viele kämpfende Frauen gibt. Unter uns sind viele Witwen, Frauen, die getrennt leben, die ihre Familie ernähren. Deswegen wurden sie zu Kriegerinnen.
Seit Tagen verhandeln die Besetzerinnen mit der Hafengesellschaft Docas über die zukünftige Nutzung des Gebäudes. Sie wollen die Besetzung legalisieren lassen oder ein anderes Gebäude im Zentrum, möglichst in besserem Zustand, zugewiesen bekommen. Docas aber gibt sich stur und erwirkte erstmal einen Räumungstitel. Zum ersten angekündigten Räumungstermin kamen jedoch so viele Unterstützer, dass weder Polizei noch die Justiz eine Räumung für machbar hielten. Zumal in Brasilien Wahlkampf ist und Ende Oktober auch in Rio de Janeiro noch die Stichwahl um den Gouverneursposten ansteht. Die juristische Lage und die Haltung der Besetzer fasst der Aktivist Mauricio zusammen.
Der Richter hat im Sinne der Hafengesellschaft Docas entschieden, aber noch kein grünes Licht für die Räumung gegeben. Offenbar ist er wegen der breiten Mobilisierung und dem Widerstand der Besetzer besorgt und zögert, die Polizei loszuschicken. Aber das Gerichtsurteil existiert und dagegen wird gerade Berufung eingelegt, um in einer zweiten Instanz das Urteil zu revidieren. Die Leute im Haus sagen ganz eindeutig, sie gehen nur raus, wenn sie ein anderes Haus im Zentrum angeboten bekommen. Ihr Kampf geht also um Wohnraum im Stadtzentrum. Wenn nicht, werden sie hier weiter Widerstand leisten.
Die Guerreros gehören zur Obdachlosenbewegung Movimento Sem Techo, die ähnlich wie die Landlosenbewegung Movimento Sem Terra in ganz Brasilien aktiv ist. Besonders stark ist sie in den großen Städten, wo bezahlbarer Wohnraum immer knapper wird. Gleichzeitig stehen tausende Gebäude leer, insbesondere in verlassenen Industriegebieten. Es wird geschätzt, dass es allein in Rio über 300 besetzte Häuser gibt. Allerdings werden diese Besetzungen nicht öffentlich gemacht, um möglichst wenig Aufsehen zu erregen. Zumeist handelt es sich bei den Besetzerinnen um sehr arme Familien, die sonst nur weit außerhalb der Stadt eine behelfsmäßige Bleibe finden würden. Von dort zu den Arbeitsmöglichkeiten in der Stadt zu gelangen, nimmt oftmals über 2 Stunden Fahrt in Anspruch. Die Besetzerin Nina erklärt, dass es ihnen um ihre Würde geht und dass die Obdachlosen eine Basisbewegung aufgebaut haben, die kollektiv organisiert ist.
Ziel dieser Hausbesetzung ist es, endlich in Würde wohnen zu können. Es ist bereits unsere 3. Besetzung und hoffentlich klappt es diesmal. Wir haben es dringend nötig und sind müde, immer wieder geräumt zu werden. Wir wollen nur Würde. Das, wovon sie in den Wahlwerbungen im Fernsehen immer so viel reden. Wir wollen würdige Wohnverhältnisse. Jetzt. Sofort. Wir sind keine Marginalisierten, wir sind Arbeiter. Zudem verbieten uns unsere eigenen Regeln, dass hier Drogen genommen werden. Wir sind ein Kollektiv, wo jeder eine Meinung hat und jeder was sagt und es keine Anführer gibt. Es gibt doch keine NGOs, die hinter uns stehen. Oft wird darüber spekuliert, dass hier NGOs dahinter stehen. Aber wir haben hier keine einzige. Hier sind nur einfache Leute, die keine Lust mehr haben, nur zu leiden. Die Freude unter der argentinischen Menschenrechtsbewegung war zunächst groß. Am 19. September, also vor gut einem Monat, wurde der ehemalige Polizeichef der Provinz Buenos Aires, Miguel Echecolatz, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Der heute 77-Jährige leitete während der Diktatur von 1976 bis 1983 geheime Strafanstalten, in denen tausende Diktaturgegner gefoltert und ermordet wurden. Echecolatz ist der erste Verurteilte, seit die früher geltenden Amnestiegesetze vom Obersten Gerichtshof Argentiniens im vergangenen Jahr für verfassungswidrig erklärt wurden. Doch der Grund zu feiern hielt nicht lange an. Am Vorabend der Urteilsverkündung verschwand Julio López, einer der Hauptbelastungszeugen im Prozess. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Was zunächst nur bloße Vermutung war, scheint einen Monat danach zur traurigen Gewissheit zu werden. López wurde gewaltsam entführt. Das Ziel? Angst und Schrecken unter den Befürwortern weiterer Prozesse und den Opfern der Militärdiktatur zu verbreiten. Onda hat mit Gustavo Palmieri vom Menschenrechtszentrum CELS in Buenos Aires über den Vorfall und seine Folgen gesprochen. Herr Palmieri, seit López Verschwinden heißt es in der argentinischen Öffentlichkeit, dass in Argentinien nunmehr 30.000 und eine Person verschwunden sind. Also genau ein Opfer mehr als nach der Militärdiktatur. Was ist davon zu halten?
Im Prinzip ist es ein Error, dass circa seit dem 19. September Argentinien 30.000 desaparecidos.
Zunächst einmal ist das so nicht ganz richtig. Seit dem Ende der Diktatur hat es verschiedene Einzelfälle gegeben, wo Personen gewaltsam entführt und anschließend ermordet wurden. López ist also nicht der erste Verschwundene der Demokratie. In den früheren Fällen waren staatliche Stellen, also insbesondere die Polizei, für die Taten verantwortlich. Der Fall López ist in der Hinsicht etwas anders gelagert. Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Staat für sein Verschwinden verantwortlich ist. Im Gegenteil, die Regierung versucht nicht wie früher etwas zu vertuschen. Die argentinische Regierung ist die erste, die ein Interesse daran hat, dass López wieder auftaucht.
Zu Beginn hat man ja vermutet, dass López gar nicht verschwunden ist.
Richtig, denn zunächst hat es ja gar keine Anhaltspunkte dafür gegeben, ob López einfach aus irgendwelchen Gründen die Stadt verlassen hat, vielleicht auch geflohen ist oder ob er gewaltsam entführt wurde. Mit der Zeit ist es jedoch für viele immer wahrscheinlicher, dass López Opfer einer Entführung wurde. Denn es kann ja gar nicht sein, dass er einfach so einen Monat nirgendwo auftaucht. Trotzdem, es gibt keinerlei Zeugen oder Indizien dafür, wer ihn entführt hat. Menschenrechtsorganisationen können deshalb auch niemanden anklagen. Man kann höchstens vermuten, dass Sektoren bzw. Akteure für die Entführung verantwortlich sind, die von irgendeiner Seite der Polizei oder dem Geheimdienst gedeckt werden. Also nicht der Staat selbst, sondern unabhängig agierende Kräfte, die in Verbindung mit der vergangenen Militärdiktatur stehen. Aber es ist natürlich insofern auch ein staatliches Problem, als sich hier die Schwäche der argentinischen Institutionen, sei es der Geheimdienst, sei es die Polizei, offenbart, gegen diese Gruppen wirksam zu ermitteln. Del Estado y los distintos aparatos de seguridad para
investigar este tipo de irregularidades cuando provienen de estos grupos irregulares. Seit die Prozesse gegen die Verantwortlichen der Militärdiktatur in Gang gekommen sind, ist auch ein Erstarken der Rechten im öffentlichen Raum zu verzeichnen. Es gibt Demonstrationen mit Tausenden von Teilnehmern, auf denen die frühere Straflosigkeit verteidigt wird. Handelt es sich hierbei um Stimmen vom Rand der Gesellschaft oder haben sie tatsächlich etwas zu sagen?
Verschiedene Sektoren, die den Staatsterrorismus, die Diktatur und die Verbrechen, die während der Diktatur begangen wurden, verteidigten, können sich heute besser präsentieren. Sie haben die Kapazität oder die Zeit dazu. Sie trauen sich, Aktionen durchzuführen, bei denen sie sich zeigen müssen, bei denen sie diesen Kampf, den Staatsterrorismus, die gesamte staatliche Repression rechtfertigen. Das ist etwas, was bis vor kurzem nicht vorkam. Auf der einen Seite ist das irgendwie besorgniserregend, dass da Personen sind, die den Staatsterrorismus und die illegale Repression rechtfertigen. Aber auf der anderen Seite unterscheidet es sich von dem, was früher in den 90ern passierte, als die Sektoren, die den Staatsterrorismus verteidigten, noch in der Regierung saßen und die verurteilten Militärs begnadigten. Das ist heute anders. Was das Verschwinden von Lopez, das nicht unbedingt ein gewaltsames Verschwinden sein muss, aber eben ein Verschwinden ist, hervorruft, ist ein Alarmzustand, ein Zustand der Sorge bezüglich dessen, wie die Prozesse weiterentwickelt werden können.
Wie gehen andere Zeugen nach dem Verschwinden von Lopez mit der Situation um?
Was sie zuerst äußern, ist ihre Angst auszusagen und ihr Wunsch darüber nachzudenken, ob sie überhaupt aussagen oder nicht. Das ist etwas, was sie im Allgemeinen gegenüber ihren Anwälten äußern. Keiner hat das öffentlich geäußert. Es gab aber keine allgemeine Reaktion, nicht mehr auszusagen. Was neben den Zeugenschutzprogrammen auch gemacht wird, ist die Form der Prozesse in Zukunft zu verbessern. Es soll versucht werden, das Verfahren so zu organisieren, dass ein Zeuge nicht mehrmals erscheinen muss, um dieselbe Zeugenaussage abzugeben.
Welche Schlussfolgerungen muss man aus dem Verschwinden von Lopez ziehen und wie muss man heute in Argentinien die Aufarbeitung der Vergangenheit definieren?
Es ist klar, dass eine Verbindung hergestellt werden muss mit anderen sogenannten aktuellen Feldern der Menschenrechtspolitik. Das bezieht sich zum Beispiel auf eine Verbesserung der Gefängnisbedingungen, eine Reform der Polizeiinstitutionen, eine Reform der Geheim- und Sicherheitsdienste, eine Justizreform. Denn in vielen Fällen geht es um ähnliche Menschenrechtsverletzungen wie in der Vergangenheit. Fälle wie die von Lopez zeigen der Regierung die Schwäche ihrer aktuellen Politik auf. Die Regierung arbeitet im Wesentlichen nur zum Thema Straflosigkeit bezüglich der Diktatur. Sie hat aber nicht die Kraft, andere Themen anzugehen, wie zum Beispiel eine Umstrukturierung des Geheimdienstes. So sind die Möglichkeiten des Geheimdienstes bei der Suche nach Lopez sehr gering. Auch die Polizei zeigt sich nicht fähig dazu. Das hat ganz klar damit zu tun, dass einige Sicherheits- und Geheimdienstkräfte ideologisch starke Bezugspunkte zu den Tätern, zu den Mördern und Folterern der Diktatur haben.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.